Liebe Geschwister, es freut mich sehr, wieder hier bei euch sein zu dürfen. Ich darf euch ganz liebe Grüße sagen aus der Gemeinde in Sosa. Es ist immer sehr schnucklig bei euch. Ich mag das, dass es so eine Nähe hat. Das ist was ganz Besonderes, das solltet ihr euch erhalten. Da seid ihr sehr vorbildlich, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr aufeinander eingeht. Das hat was sehr Schönes, was Vertrautes, was sehr Warmes. Bevor ich zur Predigt komme, zwei Anmerkungen. Heute erlebt ihr mich noch in zwei anderen Rollen. Euch nicht wundern, es wird nach der Predigt ein kleines Instrumentalstück geben, was nochmal Raum schafft, um die Predigt nachsacken zu lassen, einsickern zu lassen, bedenken zu lassen. Ich habe es euch freigestellt, ob die fantastischen Musiker das spielen oder ich. Und ihr habt euch für mich entschieden, ob das ein Vorteil ist, werden wir später sehen. Und möchte darauf hinweisen, bevor es losgeht, wie immer ist alles, was ich sage im Besonderen, aber auch jeder, der vorne steht und predigt, zu prüfen und mitzudenken und an der Schrift und mit Gott selbst zu prüfen. Ich möchte nochmal, dass wir in der Stille für die Predigt beten. Herr, hab Dank, dass du mitten unter uns sein willst, dass du das zugesagt hast. Nutze du mein Unvermögen und mein Vermögen und schaffe du selbst Klarheit, indem du mit deinem Geist mitten unter uns bist und uns die Heilige Schrift aufschließt. Hab du Dank dafür, Herr. Amen. Liebe Geschwister, wir springen jetzt im Kirchenjahr einen Hauch zurück. Wir als Baptisten haben ja eh nicht so eine feste Rückkopplung an das Kirchenjahr und an die sogenannte Perikopenordnung. Deshalb gehen wir ein Stück zurück. Ihr habt das schon an der Schriftlesung vielleicht gemerkt und an der Einleitung. Ihr werdet gleich merken, wie ich euch grüße. Der Herr ist auferstanden. Ist er wahrhaftig auferstanden? Sagen wir das, besonders zu Ostern, immer einfach so oder weil wir das schon immer so gesagt haben, weil es so schön klingt oder weil es Kirche, Gemeinde, Pastor, Papst, weil die das sagen? Können wir das überhaupt wissen oder müssen wir das glauben? Unsere Zeit ist angefüllt mit der Suche nach sicherem Wissen. Und bestenfalls auch nach Wahrhaftigkeit. Die Unterscheidung von wahren und falschen Informationen ist für uns ein geflügeltes Wort in englischer Zunge geworden. Fake News, Falschmeldungen oder gar Deepfake, also eine tiefe Täuschung. Das bedeutet, ich erstelle ein Video oder ein Audiomaterial mit künstlicher Intelligenz. Und dieses Audiomaterial oder Videomaterial sieht täuschend echt aus, wie die Person oder die Organisation, die es imitiert, ist eben aber nicht wahr. Wir müssen ständig segmentieren, was ist wirklich wahr, was ist sicheres Wissen und was sind Falschmeldungen, was sind Fake News. In unserem Informationszeitalter, in dem wir relativ problemlos und barrierefrei auf so viele Informationen zugreifen können wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, müssen wir umso mehr unterscheiden, welcher Quelle wir trauen und was wir für wahr, für falsch oder dafür wahrhaftig, also in göttlicher Autorität, für wahr halten. Und in keinem Ereignis der Menschheitsgeschichte spaltet sich die Relevanz dieses Fürwahrhaltens und Glaubens so sehr wie in der Auferstehung, der Auferweckung des Herrn Jesus Christus. Dessen wollen wir auch heute gedenken. Wir haben schon die Schriftlesung aus 1. Korinther 15 gehört, den ich auch immer mit einbeziehen werde. Zunächst möchte ich aber euch den heutigen Predigttext lesen, nach dem Evangelium nach Lukas aus dem Kapitel 24, die Verse 1 bis 11 in eigener Übersetzung. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein weggesetzt worden war. Sie ging hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den 11 und allen übrigen. Es waren Magdalena Maria, Johanna, Maria, des Jakobus Mutter und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch diese hielten ihre Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Was will uns denn Lukas hier berichten? Er ist ja in seinem Selbstverständnis ein antiker Historiker, ein Schriftsteller. Er sagt es ja ganz deutlich, könnt ihr nochmal nachlesen in seiner Einleitung zu seinem Evangelium, Lukas 1 bis 4, und auch in der Einleitung zu seiner Apostelgeschichte, besser übersetzt Praxeis Apostolon mit Taten der Apostel, dass er sich als, ja, dass er schon viele versucht haben, das aufzuschreiben, jetzt aber er da nochmal Ordnung reinbringt. Er ist, wenn man so sagen will, der erste Kirchenhistoriker und auch der erste Theologe. Das ist Lukas Aufgabe und er gibt sich auch wie ein antiker Schriftsteller und wie ein Historiker und er will einen ordentlichen Bericht abgeben und vor allem das seinem Freund Theophilos sagen. Und Theophilos, wer jetzt im Griechischen nicht so fit ist, das bedeutet Gottes Freund. Ist vielleicht nicht nur eine Person, sondern ein klingender Name. Und damit sind sicherlich auch wir mitgemeint als Gottes Freunde. Lukas ist es wichtig, die apostolische Lehre, in der dieser Theophilos unterrichtet ist, in ein Geschichtsbild einzupflegen, in eine Reihenfolge. Und es beginnt mit seinem Bericht über die Taten Jesu und dann kommen eben die Taten der Apostel. Aber jetzt zu seinem Evangelium zu Lukas 24. Er tut es hier in dieser Geschichte von den ersten Auferstehungszeugnen. Zeuginnen, das sind ja zunächst allesamt Frauen. Frauen, die sich am ersten Tag der Woche, also unserem heutigen Sonntag, dem Tag nach dem Schabbat, aufmachen, um Christi Leib mit Salben einzureiben. Denn das Gesetz, die Tora, verbietet ja jene Arbeit während des Schabbats und auch während des Karsamstags noch. Also während des Karsamstags, unseres heutigen Karsamstags. Die Frauen, die wollen also zum Grab und wollen den Leichnam salben und sie sind erst verwirrt und dann erschrocken. Wieso eigentlich? Ihr Herr ist verschwunden. Verschwunden, der Stein ist weggewälzt. Irgendwas hat sich dazu getragen, die können das noch gar nicht realisieren. Sie sind erstmal dabei, die Lage zu sondieren, Stein weg, Herr weg, hä? Und dann, als sie gerade darüber sind, dann sind da zwei Männer in leuchtenden Gewändern. Und das erschrickt die Frauen noch mehr. Sie schauen beschämt zu Boden. Aber wer sind diese beiden Männer? Der Text sagt nicht, dass sie Engel sind. Sie sind Männer, Männer, die wie Engel wirken und auch deren Funktion übernehmen. Denn diese zwei Lichtgestalten verkünden den Frauen von Gott, nämlich die Auferstehung des Herrn. Angelos bedeutet Bote zunächst erst einmal. Im Bibeltext ganz oft göttlicher Bote im Sinne von Engelwesen, manchmal aber auch Menschen, aber zunächst in der Grundbedeutung Bote. Sie verkünden, also diese beiden Engel, diese beiden Boten, verkünden die Auferstehung des Herrn. Und das vielleicht sogar ein bisschen ironisch. Was sucht ihr denn den Lebendigen bei den Toten? Ihr seid doch hier völlig falsch, Mensch. Wisst ihr denn auch nicht mehr, was er zu euch gesagt hat? Diese strahlenden Männer erinnern die Frauen an das, was wichtig ist, was sie vielleicht überhört hatten von der Botschaft Jesu, was sie als unwesentlich oder unwahrscheinlich, vielleicht auch unglaublich irgendwo abgespeichert hatten. Vielleicht ist diese wichtige Botschaft seiner Auferstehung untergegangen in all dem Wust an Informationen, die auf sie eingeprasselt sind. Wenn man 3 Jahre lang mit Jesus rumläuft und er erzählt viele Dinge, die man nicht versteht, ist es vielleicht noch ein größeres Wunder, dass er irgendwann mal aufersteht und es geht unter. So mag es vielleicht gewesen sein. Doch dann erinnerten sie sich. Sie erinnerten sich an Jesu Worte und dann geht es los. Dann geht auch sie los. Sie kehren zurück und berichten, was geschehen war. Und jetzt kommt die Pointe, die ich selbst zumindest auch oft überlesen habe. Die Schüler Jesu, im Lutherdeutschen oft mit Jünger übersetzt, glaubten ihnen nicht. Sie hielten es für leeres Geschwätz, für Märchen. Bam! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Nachfolgerinnen Jesu, die sich gerade zu seinem Grab aufmachen, erfahren, dass der Menschensohn Jesus Christus auferstanden ist. Und sie teilen das seinen engsten Vertrauten, seinen Schülern, seinen Ausgesandten, also Aposteln, ja seinen Freunden, wie der Evangelist Johannes sagen würde. Und diese Leute, die alles für ihn aufgegeben haben, die 3 Jahre lang mit ihm in körperlicher Entbehrung unter ständiger auch Anfeindung verbracht haben, die Menschen, die ihn Tag und Nacht alles fragen konnten, ihm glauben und verstehen wollten, die sagen zu der Information, er ist auferstanden, wie er gesagt hat, das sind Fake News, das ist eine Falschmeldung, das ist ein Deepfake, das ist Quatsch, das haben die sich doch ausgedacht. Damit war doch nicht zu rechnen. Man würde doch erwarten, dass die Schüler die Gedanken ihres Lehrers oder Meisters verstehen oder zumindest kennen, also benennen können. Auferstehen, wie er gesagt hat. Aber der Bericht des Lukas, wie auch der anderen Evangelisten, zeigen, vor Ostern hatte keiner, außer dem dreieinigen Gott, mit Ostern gerechnet. Die Jünger halten das Ganze erst einmal für Fake News, für eine Falschmeldung. Und sie stehen damit nicht allein. Auch Teile der Gemeinde von Korinth sind nicht überzeugt. Auch dort gibt es Auferstehungsleugner. Und das ist kein Phänomen, was sich auf diese Gemeinde oder diese Zeit begrenzen lässt. Ob in der Antike oder auch heute. Es wurden zahlreiche Versuche unternommen, die Auferstehung zu untergraben oder den Tod Jesu und seine Auferweckung in andere Bezüge zu setzen. Ich gebe euch nur einige Beispiele. Simon von Kyrene hat das Kreuz getragen und ist auch am Kreuz gestorben. Das ist nicht der Jesus, den er verehrt, sondern die haben den Falschen gekreuzigt. Eine Geschichte. Deshalb gibt es auch keine Auferstehung. Nächste Möglichkeit. Die Christen haben den Leichnam Jesu gestorben und haben den weggebracht, deshalb keine Auferstehung. Besonders wird es deutlich, wie das nicht funktionieren sollte im Matthäus-Evangelium. Könnt ihr nochmal nachlesen. Der nächste Punkt, ein bisschen philosophischer gewendet, das ist alles nur ein Scheintod. Das nennt man Doketismus. Der Herr Jesus ist nur zum Schein gestorben. Das stimmt alles gar nicht so richtig. Da ist nicht der Gott Jesus gestorben, sondern der Mensch Jesus. Das funktioniert alles gar nicht so richtig. Oder noch ein bisschen moderner gewendet, die Auferstehung ist nur das geistige Produkt der Jünger, damit sie den Tod ihres Herrn verarbeiten können. Auferstanden ist da überhaupt nicht, sondern die haben sich das eingebildet, damit die überhaupt emotional wieder klarkommen. Nur, dass man mal sieht, welche Einwände gegen Auferstehung geltend gemacht werden können, auch von seriösen Theologen durchaus. Es gibt gar keinen vorösterlichen Messias. Das ist alles Einbildung. Und ich glaube, auch heute, nicht nur in der Gemeinde von Korinth, wir hatten ja in der Schriftlesung 1. Korinther 15, 1 bis 11. Und wenn ihr da weiterlest, gibt es da in der Gemeinde, ich habe es gerade schon gesagt, Auferstehungsleugner, die sagen, ja, das ist ja gar nicht passiert, das kann nicht funktionieren, wie die Sadduzäer das immer machen in den Evangelien. Und aber ohne Auferstehung hat das überhaupt keinen Sinn, darauf komme ich gleich nochmal. Und ich will sagen, auch heute, denke ich, wenn Jesus heute kommen würde, angenommen, er hätte sich nicht diese Zeit damals rausgesucht in der Antike. Das ist ja ein beliebter Einwand, wir haben damals doch gar keinen Videobeweis wie im Fußball. Wir haben doch überhaupt keine Möglichkeiten, das seriös wissenschaftlich zu verifizieren. Die in der Antike, die glauben doch an alles und da kann ich hinschreiben, der ist auferstanden, das funktioniert. Ich bin mir sicher, wenn Jesus zum Jahr 0 nicht gekommen wäre, das Jahr 0 jetzt wäre angenommen und wir hätten all die Technik, die wir haben, all die technischen Möglichkeiten, videografisch etwas festzuhalten, etwas zu überprüfen mit unseren digitalen Möglichkeiten. Und da Jesus käme, würde hier verurteilt, ob gekreuzigt oder eine andere Todesart, die jetzt modern und grausam ist, wie auch immer, er stirbt, wird weggesperrt der Leichnam und er steht wieder auf und wir hätten Videobeweis und sonst was. Würden die Leute auch sagen, das ist ein Deepfake, das ist künstlich erstellt, das stimmt nicht, das ist doch unwahr. Ich glaube, dass es immer den Glauben braucht, um das wirklich einsickern zu lassen, das wirklich glauben zu können, und dass es da kein sicheres Wissen in dem Sinne geben kann. Aber es ist eben keine Falschmeldung, es ist eine frohe Botschaft. Evangelium bedeutet eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft. Und diese ist der Kern unseres Glaubens, den auch Paulus schon in der Formel überliefert hat. Wir haben das vorhin gehört. Er überliefert das an die Gemeinde von Korinth, was schon gegeben war. Er schreibt ja Sachen auch aus seiner Brille auf, wie er Dinge wahrnimmt und sieht, bezüglich Ehe beispielsweise. Und da sagt er in 1. Korinther 15, Vers 3, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und dann kommt dieses, würde ich sagen, fast wie ein Glaubensbekenntnis. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß den Schriften. Und er ist begraben worden und er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß den Schriften. Und dann kommt, er ist erschienen dem Kephas, also dem Simon Petrus, dem Zwölferkreis, 500 Geschwistern auf einmal und auch dem Jakobus, der später sehr wichtig wird in der Jerusalemer Urgemeinde. Und weitergehend, das habe ich heute nicht lesen lassen, damit der Schriftlesung nicht zu lang wird, heißt es dann in Vers 17 an jene Auferstehungsleugner: Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Denn das, liebe Geschwister, ist das Herzstück unseres Glaubens, diese paar Verse. Mein Professor meinte neulich zu mir, die Evangelien sind ja auch nur eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Vorrede. Und so ist es auch in weiten Teilen. Der Kern ist gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Das ist der Befund, den schon Paulus hat. Die Evangelien sind ja später entstanden, als die Paulusbriefe, zumindest als der Korintherbrief. Und das war und ist natürlich eine Torheit den einen und ein Ärgernis den anderen und märchenhaft sozusagen für die Dritten. So können es viele erst einmal nicht glauben. Und deshalb sollten wir sehr gnädig mit unseren Mitmenschen sein, wie das bescheuert klingt. Denn selbst die Jünger hielten es ja erstmal für Geschwätz, für bescheuert, für Fake News. Und vielleicht wir selbst vor unserer Bekehrung auch. Ich kann es nur von mir selber sagen. Ich habe gesagt, was glauben die denn da? Wie auferstanden von den Toten? Der entscheidende Punkt ist, Es ist kein Deepfake, keine Fake News, keine Falschmeldung, sondern eine frohe Botschaft, ein Euangelion. Das bedeutet auch eine Siegesnachricht. Und das kann man schon im Alten Testament, in der griechischen Fassung des Alten Testaments, lesen. Ich habe es rückübersetzt. In Jesaja 52,7 heißt es, wie schön auf den Bergen sind die Füße des Freudenboten, der die Botschaft des Friedens, Euangelion, bringt, der Gutes verkündet, der deine Rettung hörbar macht, der zu Zion sagt, dein Gott wird herrschen. Schon die Juden kannten diesen Begriff, aber auch in der Umwelt des Christentums ist Evangelium im Gebrauch. Das haben wir nicht erfunden. Denn die Geburt des Caesar Augustus, der der ganzen Welt Freude und Frieden brachte und gegen den eben jener Lukas in seinem Evangelium die Weihnachtsgeschichte anschreibt, dass Jesus der ist, der den wahren Frieden bringt und nicht Augustus, auch da wird von einem Evangelium gesprochen. Und Evangelium wird auch genutzt bei dem Sieg von Marathon, den manche vielleicht jetzt nur noch mit Sport verbinden. Ihr kennt das vielleicht, man läuft beim Marathon, ich glaube so 43 Kilometer, irgendwo sowas, ich habe es nicht nachgeschlagen, so in dem Dreh. Das ist die Strecke von Marathon bis Athen. Weil der Erste, der das gemacht hat, der läuft, die Athener, die Hellenen, die Griechen besiegten bei Marathon die Perser und der läuft von Marathon bis Athen und sagt es noch, Freunde, wir haben gesiegt und bricht tot zusammen. Auch das war eine Freudenbotschaft. Wir dürfen diese unsere Siegesbotschaft verkünden. Wir müssen dabei nicht tot zusammenbrechen, aber wir können uns quasi von dem Marathonläufer etwas abschauen und können Freudenboten und Friedensboten sein. Denn zum Schluss bleiben zwei Impulse. Einer nach innen und einer nach außen. In der Gemeinde geht es darum zu erinnern. Wir müssen uns manchmal daran erinnern lassen, um was es geht. Die Frauen am Grab hatten das vergessen. Die zwei Männer mussten es ihnen sagen. Erinnert euch an die Worte, die Jesus gesagt hat. Wir müssen uns manchmal immer wieder gegenseitig vergewissern und stärken, an was wir glauben. Und uns das zusprechen. Dafür sind wir da einmal nach innen, um uns wechselseitig zu versichern. Das ist der eine Impuls. Aber wir als Gemeinde haben mehr anzubieten und sollten auch mehr tun, als uns selbst zu beschmeißen, nur auf uns zu gucken. Wir sind auch die, die nach außen gehen sollen. Der zweite Impuls geht nicht nach innen, sondern nach außen. Wir sind die Freudesboten, die Siegesboten, die das verkünden dürfen. Es gibt so viele Nachrichten, die auf uns einprasseln, so viele Nachrichten auf uns als Geschwister. Und wir haben ja hoffentlich irgendwie so eine Gabe zu unterscheiden, was wichtig, was unwichtig ist, was heilsrelevant und was heilsunrelevant ist und können segmentieren. Aber die Mitmenschen, die Nächsten, die uns an die Seite gestellt sind, die noch nichts von Jesus wissen, von seiner Auferstehung, die haben das vielleicht komplett überhört. Ganz oft, liebe Geschwister, erlebe ich auch in Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, also es ist auch statistisch erhoben, dass Kirche oder Gemeinde für die Menschen, die damit wenig oder gar nichts zu tun haben, nur auf Ethik verkürzt ist. Soll heißen, es kommt nur irgendwie raus, ja, die Kirche, die macht im besten Fall was für die Armen und die setzt sich irgendwie für Gerechtigkeit ein. Aber unsere Kernbotschaft, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, der für unsere Sünden gestorben ist, begraben ist, auferstanden ist, das haben die Leute teilweise auch in den Gemeinden und Kirchen nicht mehr auf dem Schirm. Und unsere Mission als Freudenboten, als Friedensbringer ist es, das in aller Deutlichkeit wieder zu sagen. Im Erzgebirge, oder wie ich es nenne, Bible Belt, also dem Bibelbund, das ist eigentlich so ein Begriff, den nutzt man in Amerika, wo so viel Bibelwissen da ist, ist vielleicht noch, man hofft noch, dass so ein Verständnis da ist, irgendwie, was Christentum eigentlich bedeutet und was der Kern unseres Glaubens ist. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Das geht immer mehr zurück. Diese Befragung immer an Ostern, Pfingsten, Weihnachten, die zeigt das ganz deutlich. In der Breite der Bevölkerung ist nicht klar, was das Herzstück unseres Glaubens ist. Wir müssen als Gemeinde den Menschen das näher bringen und sagen, natürlich verändert der Glaube an die Auferstehung und das Zusammenleben mit Christus unser Handeln oder sollte es, unsere Ethik, wie wir mit Menschen umgehen, Nächstenlieben, mitfühlen, barmherzig, völlig klar. Aber das ist die Folge und nicht der Kern der Sache. Das haben die Leute nicht mehr auf dem Schirm. Wir müssen ihnen das sagen, unter all den Informationen, die sie haben können. Das Internet ist voll, die Social-Media-Kanäle sind voll. Auf jeden von uns in der Gemeinde, aber auch außerhalb, prasseln tausende Informationen ein. Und uns gilt es einfach, das nochmal rauszustellen, was ich euch noch mitgeben möchte. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß den Schriften, ist begraben worden und ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß den Schriften. Das zu glauben, unsere Geschwister an diesen Kern des Glaubens zu erinnern und den Menschen um uns herum diese Siegesnachricht als Freudenboten zu bringen, das schenke uns der dreieinige Gott. Amen.